Jahrelang hatte ich mir eingeredet, Julian sei noch immer der Mann, in den ich mich verliebt hatte, oder seine Asche. Ich hatte geglaubt, Lion Coubert sei gestorben und in die Seiten eines Buches zurückgekehrt. Der Mord an Saint-Marty öffnete mir die Augen. Mir wurde klar, dass Lion Coubert noch immer lebte, verbissener denn je. Er wohnte im von den Flammen entstellten Körper des Mannes, von dem nicht einmal mehr die Stimme geblieben war, und ernährte sich von der Erinnerung. Ich entdeckte, dass er herausgefunden hatte, wie er durch ein Fenster, das auf den zentralen Lichtschacht hinausführte, in der Wohnung in der Ronda de San Antonio ein- und ausgehen konnte, ohne die Tür aufbrechen zu müssen, die ich beim Gehen jedes Mal abschloss. Ich entdeckte, dass Lion Coubert alias Julian Carax die ganze Stadt durchquert hatte, um das Aldaya-Haus aufzusuchen. Ich entdeckte, dass er in seinem Wahn irgendwann zu der Krypta zurückgekehrt war und die Gräber geöffnet hatte, dass er Penelopes Sarg und den ihres Kindes herausgenommen hatte. Kurz nachdem ich den Verlag verlassen hatte, wartete eines Tages, als ich vom Einkaufen zurückkehrte, zu Hause die Polizei auf mich, um mich zum Tod von Saint-Marty zu verhören. Ich wurde aufs Präsidium gebracht, wo sich nach 5 Stunden Warten in einem dunklen Büro Fumero in Schwarz einstellte und mir eine Zigarette anbot. Sie und ich. Wir könnten doch gute Freunde sein, Signora Moliner. Meine Leute sagen mir, Ihr Mann ist nicht zu Hause?
Mein Mann hat mich verlassen. Ich weiß nicht, wo er ist.
Mit einer brutalen Ohrfeige warf er mich vom Stuhl. Pass gut auf, du Scheißnutte. Ich werde ihn finden und dann bringe ich euch beide um. Dich zuerst, damit er dich mit heraushängenden Därmen sieht. Und dann ihn, nachdem ich ihm erzählt habe, dass die andere Hure, die er ins Grab gebracht hat, seine Schwester war. Zuerst wird er dich umbringen, du Schweinehund.
Fumero spuckte mir ins Gesicht und ließ mich los. Ich dachte, jetzt werde er mich zu Tode prügeln, aber ich hörte, wie sich seine Schritte auf dem Gang entfernten. Zitternd stand ich auf und wischte mir das Blut aus dem Gesicht. 6 Stunden wurde ich in diesem Raum festgehalten, im Dunkeln und ohne Wasser. Als man mich freiließ, war es bereits Nacht. Wieder zu Hause fand ich mich in einem Trümmermeer. Fumeros Leute waren da gewesen. Zwischen umgestürzten Möbeln und zu Boden geworfenen Schubladen und Regalen sah ich meine in Stücke gerissenen Kleider und Julians zerfetzte Bücher. Auf meinem Bett lag ein Haufen Kot und an die Wand war mit Exkrementen das Wort Hure geschmiert. Über 1000 Umwege eilte ich in die Wohnung in der Ronda de San Antonio und versicherte mich, dass mir keiner von Fumeros Schergen gefolgt war. Leise trat ich ein. Aber Julian war nicht da. Ich wusste, dass er nicht mehr hierher zurückkommen würde. Jetzt hatte ich ihn für immer verloren. 2 Monate später sah ich ihn wieder. Ich war an einem Abend allein ins Kino gegangen, unfähig, in die leere, kalte Wohnung zurückzukehren. In der Mitte des Films setzte sich jemand neben mich. Das war nicht das erste Mal. Schon wollte ich aufstehen und den Platzanweiser rufen, als ich Julians verunstaltetes Profil erkannte. Er umklammerte meine Hand, und so verharrten wir und schauten auf die Leinwand, ohne sie zu sehen.
»Hast du Saint-Marty umgebracht?«
fragte ich.
»Vermisst ihn denn jemand?«
Wir unterhielten uns flüsternd, aufmerksam beobachtet von den einsamen Männern im Parkett. Ich fragte ihn, wo er sich die ganze Zeit versteckt habe, bekam aber keine Antwort.
»Es gibt noch ein Exemplar von der Schatten des Windes«, murmelte er. »Hier, in Barcelona.« »Du irrst dich, Julian. Du hast alle vernichtet.« »Alle außer einem. Anscheinend hat es jemand, der schlauer ist als ich, an einem Ort versteckt, wo ich es nie finden könnte.«
So hörte ich ihn erstmals von dir reden. Ein großmäuliger Buchhändler namens Gustavo Barceló hatte sich vor einigen Sammlern gebrüstet, ein Exemplar von »Der Schatten des Windes« ausfindig gemacht zu haben. Die Welt der antiquarischen Bücher ist ein Echoraum. In knapp 2 Monaten bekam Barceló Angebote von Sammlern aus Berlin, Paris und Rom für das Buch. Julians rätselhafte Flucht aus Paris nach einem blutigen Duell und das Gemunkel über seinen Tod im spanischen Bürgerkrieg hatten seinen Werken einen Wert verliehen, den sich niemand je hätte träumen lassen. Die schwarze Legende eines Mannes ohne Gesicht, der Buchhandlungen, Bibliotheken und Privatsammlungen heimsuchte, um sie abzufackeln, trug dazu bei, Interesse und Schätzwert zu vervielfachen. Bald kam das Gerücht Julian zu Ohren, der weiterhin den Schatten seiner eigenen Worte verfolgte. So erfuhr er, dass Gustavo Barceló das Buch gar nicht besaß, dass es anscheinend einem Jungen gehörte, der es zufälligerweise entdeckt hatte und sich, fasziniert von dem Roman und seinem rätselhaften Autor, weigerte, es zu verkaufen und es wie seinen Augapfel hütete.
»Um Gottes Willen, Julian, du wirst doch einem Kind nicht wehtun wollen«,
flüsterte ich, nicht sehr sicher. Da sagte Julian, sämtliche Bücher, die er gestohlen und vernichtet habe, habe er Leuten weggenommen, die nichts für sie empfunden, sondern nur mit ihnen gehandelt oder sie als Kuriositäten für wurmstichige Sammler behalten hätten. Du, der du das Buch zu keinem Preis verkaufen wolltest und Karax aus den Winkeln der Vergangenheit zu retten versuchtest, flößtest ihm eine seltsame Sympathie, ja Respekt ein. Ohne dass du es wusstest, beobachtete und studierte er dich.
Wer ist denn dieser Junge?
Er heißt Daniel. Er ist der Sohn eines Buchhändlers in der Calle Santa Anna, den Miquel oft aufgesucht hat. Er wohnt bei seinem Vater in einer Wohnung über dem Laden und hat als kleiner Junge seine Mutter verloren.
Es ist, als sprichst du von dir.
Vielleicht. Dieser Bursche erinnert mich an mich selbst.
Lass ihn in Ruhe, Julian. Er ist nur ein Junge. Sein einziges Verbrechen ist, dass er dich bewundert.
Das ist kein Verbrechen. Das ist Naivität. Aber es wird vorbeigehen. Vielleicht gibt er mir dann auch das Buch zurück, wenn er mich einmal nicht mehr bewundert und mich zu verstehen beginnt.
Eine Minute vor Filmende stand Julian auf und schlich sich im Schutz der Dunkelheit davon. Monatelang sahen wir uns immer so, im Dunkeln, in Kinos oder in einer Gasse um Mitternacht. Er fand mich immer. Immer auf der Hut spürte ich seine stille Anwesenheit, ohne ihn zu sehen. Manchmal sprach er über dich. Und dann meinte ich, aus seiner Stimme eine Art Zärtlichkeit herauszuhören, die ihn verwirrte und die ich seit vielen Jahren verloren geglaubt hatte. Ich erfuhr, dass er zum Aldaya-Haus zurückgegangen war und jetzt, halb Gespenst, halb Bettler, dort lebte, die Ruinen seines Lebens abschritt und die Gräber von Penelope und ihrer beider Kind bewachte. Das war der einzige Ort auf der Welt, den er noch als ihm gehörend empfand. Es gibt schlimmere Gefängnisse als die Worte. Einmal im Monat ging ich ebenfalls dorthin, um mich zu vergewissern, dass er wohl auf war oder wenigstens noch lebte. Manchmal traf ich ihn an, manchmal war er verschwunden. Ich ließ ihm Lebensmittel, Geld und Bücher zurück. Stundenlang wartete ich auf ihn, bis es dunkel wurde. Bisweilen getraute ich mich sogar, das Haus auszukundschaften. So fand ich heraus, dass er die Gräber in der Krypta geöffnet und die Särge herausgenommen hatte. Ich dachte nicht mehr, Julian sei verrückt, und sah in dieser Schändung auch keine Ungeheuerlichkeit mehr, nur noch ein tragisches Verhängnis. Wenn er dort war, redeten wir stundenlang vor dem Kaminfeuer. Julian gestand mir, er habe wieder zu schreiben versucht, aber nicht gekonnt. Ich entdeckte, dass er die in meiner Abwesenheit fieberhaft geschriebenen Seiten ins Feuer geworfen hatte. Als er einmal nicht da war, nutzte ich die Gelegenheit und rettete ein Bündel Seiten aus der Asche. Sie handelten von dir. Julian hatte einmal gesagt, ein Roman, eine Erzählung seien Briefe, die sich der Autor selbst schreibe, um sich Dinge zu erzählen, welche er anders nicht herausfinden könnte. Schon seit einiger Zeit fragte er sich, ob er den Verstand verloren hatte. Weiß der Verrückte, dass er verrückt ist? Oder sind die anderen die Verrückten, diejenigen, die ihn von seiner Unvernunft zu überzeugen versuchen, um ihre chimärische Existenz zu bewahren? Julian beobachtete dich, sah dich groß werden und fragte sich, wer du seist. Er fragte sich, ob dein Dasein vielleicht einfach ein Wunder sei, eine Vergebung, die er sich verdienen musste, indem er dich lehrte, nicht die gleichen Fehler zu begehen wie er. Mehr als einmal fragte ich mich, ob er in der verqueren Logik seines Universums nicht schließlich zu der Überzeugung gekommen war, du seist zu dem Sohn geworden, den er verloren hatte, zu einem neuen, unbeschriebenen Blatt, um diese Geschichte, die er nicht erfinden konnte, noch einmal von vorn zu beginnen.